Vierte Halbzeit, der Dortmunder Amateurfußball-Podcast.
Und da sind wir schon wieder, eine neue Folge der vierten Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten ist am Start. Eine Woche ist rum, beziehungsweise ein Wochenende ist rum, wo viel passiert ist. Und genau das werde ich heute besprechen. Mein Name ist Linus Siebrecht und ich tue das mit Timo Janisch, der mir hier gegenüber sitzt, sehr sporadisch noch nach unserem Umzug hier bei den Ruhrnachrichten.
Ja, erstmal sagst du, also hallo erstmal natürlich, erstmal sagst du schon wieder hier, für mich ja fast schon endlich
das
wieder
stimmt,
hier.
Ja.
Ich war länger nicht mehr im Podcast im Gegensatz zu dir, dementsprechend freue ich mich wieder da zu sein. Und du sprichst es schon an, wir sind umgezogen, beziehungsweise schon wieder hier in den Räumlichkeiten am Westen-Hellweg. Ja, unsere Redaktion wird renoviert, neu hergerichtet, wird ganz modern gemacht, damit wir für euch noch bessere, noch kreativere Inhalte machen können. Hat natürlich aber zur Folge, dass wir für einige Zeit ja, untergekommen sind in vorübergehenden Räumlichkeiten. Das heißt, unser Studio haben wir hier gerade zwischen dem eingelagerten Videostudio aufgebaut. Also hier liegt allerlei Rümpel, uns glotzt ein lebensgroßer Pappaufsteller von Nico Schlotterbeck an. Ja, also damit ihr mal wisst, unter was für Bedingungen wir hier für euch arbeiten.
Ganz, ganz hart. Aber deswegen heute auch kein Video. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht die Zahlen, wie viele Leute uns mit Video geguckt haben, aber wer das sonst getan hat, muss heute leider darauf verzichten. Das hat aber seine Gründe und wir sind zumindest stimmlich am Start und vorhanden. Ich habe gerade schon gesagt, wir gucken auf die Highlights vom letzten Wochenende. Wir haben uns jetzt heute mal dafür entschieden, nicht den Fokus auf ein Thema zu setzen, sondern ein bisschen mehr abzudecken, weil einfach ja recht viel passiert ist. Am letzten Wochenende war Top-Wetter, perfektes Fußballwetter, glaube ich, ein richtig, richtig schönes Fußballwochenende und wie gesagt, viel passiert, vor allem in der Kreisliga. Da würden wir auch anfangen, in der Kreisliga A1 genauer gesagt, nämlich bei dem ja wahrscheinlich meist erwarteten Spiel des Wochenendes im Dortmunder Amateurfußball. Und zwar Schari gegen Westfalia, was dann am Ende, wo es in der ersten Halbzeit nicht wirklich nach aussah oder eigentlich gar nicht nach aussah, aber wurde dann am Ende doch zu einer, ja kann man schon sagen, Machtdemonstration vom Tabellenführer der A1, nämlich Schari, die mit 5-1 gewonnen haben gegen Westfalia. Das war für die so ein bisschen die letzte Chance, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, sicher. Wie hast du das Spiel verfolgt? Konntest du überhaupt verfolgen oder hat es anderes zu tun?
Ich konnte es verfolgen, ich war hier in der Redaktion, habe die Stellung gehalten am Sonntag und unsere Inhalte, unsere Livestreams und Live-Ticker, wir waren ja wie gewohnt auf vielen Sportplätzen für euch live sozusagen koordiniert. Ich habe in der ersten Halbzeit immer mal wieder reingeguckt, da ist nicht so viel passiert. Also vielleicht habe ich einen relativ selektiven Eindruck, aber oft war das Spiel dann irgendwie auch unterbrochen oder so. War so mein Eindruck. Dann musste ich in der Halbzeit aber ganz schnell raus, mir was zu essen holen, weil die Halbzeit dann so ein bisschen der eine Moment ist, wo man ein bisschen Puffer hat. Es hat dann einen Ticken länger gedauert und dann, als ich wieder reingeguckt habe, das war dann, wenn ich mir jetzt die Tore angucke, Minute 69, da stand es auf einmal 4-0. Also dachte ich kurz, was ist denn jetzt los? Habe ehrlich gesagt auch kurz ein bisschen im Stream verharrt, mir das Spiel angeguckt, und um einmal auszuschließen, dass es sich nicht vielleicht um einen technischen Fehler bei uns in der Anzeige so handelt. Aber nee, dem war natürlich nicht so. Der Kollege Jari Sprenger vor Ort hatte alles im Griff, sondern Schari hat ordentlich aufgedreht und Westfalia weggefegt, wie Jari dann in seinem Spielbericht geschrieben hat. Das war in der Deutlichkeit und vor allem die Deutlichkeit in so kurzer Zeit herzustellen, dann sicherlich doch schon überraschend, weil wenn wir an jetzt mal die Tabelle vielleicht ein bisschen außen vor lassen und auch an das Hinspiel denken, da war ich nämlich vor Ort, das war auch ja relativ arm an Torchancen, also es war jetzt kein Spektakel, was man vielleicht auch denken könnte bei zwei so guten Mannschaften, wenn sie aufeinander treffen, sondern sehr taktisches, sehr abwartendes Spiel. Beide Mannschaften haben auch gezeigt, dass sie sehr komplette Mannschaften sind, eben nicht nur Tormaschinen, sondern auch verteidigen können und auch gute Torhüter haben. So wirkt es dann ja auch im Hinspiel dann phasenweise, im Rückspiel phasenweise. Und dass dann aber in so kurzer Zeit so viele Tore fallen, dann für eine Mannschaft, das war dann schon überraschend.
Ja, finde ich auch. Ich habe es genauso gesehen. Ich dachte auch vorm Spiel eher an das Hinspiel, das genauso wird, enges Spiel, vielleicht 1-0 oder so für einen. Gerade dann in der ersten Halbzeit habe ich mich dadurch bestätigt gesehen, weil, wie du schon gesagt hast, viele Unterbrechungen, sehr zäh, irgendwie kaum so richtig nennenswerte Torchancen.
Ja.
Und dann dachte ich, ja, wird es wieder sowas, vielleicht auch 0-0, kann man ja auch mal, dass aus so einem Topspiel dann, dass eher ein langweiliges 0-0 wird. Ja, und dann auf einmal, ich habe, muss ich zugestehen, parallel den BVB noch geguckt und dann auf dem Laptop im Charité Westfalia und ja, muss ich auch dann mehrmals hingucken, beziehungsweise im Real Life mir auch nochmal die Tore angucken, weil die sind so schnell gefallen und währenddessen auch noch die Dortmunder Tore, deswegen war ich ein bisschen überfordert dann auf der Couch. Aber ja, vor allem, glaube ich, wie die Tore gefallen sind, war dann doch recht kurios, weil vor allem das 1-0 und 2-0 und ich glaube, das 3-0 war dann auch ähnlich, auf sehr, sehr gleiche Art und Weise. Ball links raus, Flanke, flache Flanke rein und einfach nur den Fuß hingehalten. Das ging dann doch recht einfach, glaube ich. Kann ich mir auch nicht ganz erklären, was bei Westfalia da passiert ist nach der Pause, aber da hatte Schari dann mehr oder weniger leichtes Spiel und dann, glaube ich, natürlich mit so einem Doppelschlag, den man Westfalia schon angemerkt hat und dann eben auch noch dem 3-0 und 4-0 war es dann auf jeden Fall gegessen und hat man dann auch ein bisschen eine Körpersprache, finde ich, gesehen bei Westfalia, dass ja, sie das Spiel auch so ein bisschen dann aufgeben hatten, was ja auch irgendwo verständlich ist. Ja,
erstmal finde ich es kurios, dass Willi Isiani die beiden ersten Tore gemacht hat. Der hat auch das einzige Tor im Hinspiel gemacht. Da muss er nicht nur den Fuß drin halten, sondern das war ein Traumfreistoß aus 25, aus 30 Metern kurz vor Schluss, beziehungsweise in der Schlussphase, der dann das Spiel entschieden hat. Ja, wie du schon sagst, es ist dann irgendwie auch überraschend, dass Westfalia ja dann so viele Tore kassiert, weil, habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet, bei solchen Mannschaften, die sehr namhaft sind, die Topspieler holen, oftmals stehen dann ja auch so die Offensiv-Topspieler im Fokus, ne, die Tore schießen. Wenn ich an Justin Neis denke, bei Westfalia, der dann auch den Ehrentreffer gemacht hat, Willi Isiani oder auch William Valenti bei Schari, das sind Angreifer. Schari hat aber trotz allem die beste Defensive der Liga. Die haben bis zu dem Spieltag 21 Gegentore bekommen. Schari steht jetzt mit dem einen Gegentor aus dem Westfalen-Spiel bei 27. Das ist die zweitbeste Abwehr. Sonst haben alle über 30 Tore. Sprich, die haben quasi nochmal ja, ein Viertel ihrer bisherigen Gegentore der Saison nochmal in diesem Spiel bekommen. Das ist dann schon untypisch. Plus, ich habe das ein oder andere Mal mit Maurice Temme, mit dem Spielertrainer der Westfalia, gesprochen. Wenn sie mal gestolpert sind und mal das Spiel nicht gewonnen haben, dann war es eher so, dass sie ja, es verpasst haben, wirklich im vorderen Drittel ihre Qualität auszuspielen. Das, sei es die Chancenverwertung, sei es aus viel Ballbesitz in guten Szenen, gefährliche Abschlüsse überhaupt erstmal zu generieren. Also da hat immer so die letzte Präzision vorne gefehlt, dass sie dann sich bei hinten so anfällig zeigen, wenn natürlich auch gegen eine Top-Mannschaft, das war eher seltener so. Also die haben ihre Spiele jetzt ja nicht irgendwie so 3-4 oder sowas verloren, sondern es waren dann eher knappere Ergebnisse mit wenig Toren, wenn sie gestolpert sind. Sprich, da haben wir ja dann etwas der Deutlichkeit dann vielleicht Unerwartetes auch nochmal gesehen.
Ja, ich hatte auch mit Temme am Freitag, meine ich, gesprochen, als Vorbericht quasi. Und da ging es auch darum, haben wir auch über das Hinspiel gesprochen und er meinte, jetzt sollte Westfalia halt dafür zuständig sein, mehr Tore zu machen, damit es dann wirklich auch ein Spektakel wird.
Ja.
Ist dann genau das Gegenteil passiert, muss man sagen. Aber ja, wie du sagst, das ist wirklich, wirklich ja fast schon kurios, vor allem, dass Westfalia immer noch die beste Defensive stellt, trotz dieser 5 Gegentore. Aber trotzdem ja, kaum noch eine Chance hat aufzusteigen.
Ja, und ich habe es gerade angesprochen, wir können gleich gerne über die Tabellenlage sprechen, aber die letzten Spiele, die sie nicht gewonnen haben, war gegen TSC Eintracht 0-1 verloren, bei DJK TuS Köln 1-2 verloren. Ich glaube, das waren die Spiele im neuen Jahr, die sie nicht gewonnen haben. Da war ein ähnlich knappes Spiel, war dabei in der Hinrunde gegen den Dorsfelder SC, meine ich. Moment, das Ergebnis habe ich jetzt, genau, nee, 1-3 haben sie da verloren, okay, da haben sie mal ein paar Tore mehr bekommen, dann gegen Sarajevo Bosna auch 0-1 verloren, gegen Schari 0-1 verloren, also es haperte dann immer am Tore schießen, wenn dann, also insofern, ja, wie gesagt, überraschend. Ja, zur Tabellenlage, das ist jetzt so die große Frage, also rechnerisch ist es so, Schari spielt in Köln am Freitag, mit einem Sieg sind die durch, weil Sarajevo Bosna dahinter noch, weil doch, sind sie mit dem Sieg durch?
Nee, nicht als Erster. Sie haben gerade 5 Punkte Vorsprung und es sind noch,
ach ja,
noch
stimmt,
9 zu vergeben.
Genau, stimmt. Aber das ja, okay, das
hat eher was für Westfalia bedeutet jetzt. Das,
ja, sie bräuchten dann, wenn die, das Witzige ist ja, da kommen gleich sicherlich ausführlich zu, dass Bosna ja gegen Westfalia spielt. Das heißt, Westfalia könnte dann Schari wiederum zum Meister, glaube ich, machen, ne? Meine ich, wenn das rechnerisch hinhaut.
Ja.
Das ist aber am Sonntag dann das Spiel. Klar, Westfalia kann nicht mehr Erster werden. Das sind 12 Punkte Rückstand, noch 9 können sie holen, das ist rechnerisch dann auf jeden Fall raus. Und Westfalia hat 7 Punkte Rückstand bei noch 9 zu vergehenden auf Sarajevo Bosna. Das wäre natürlich eine ganz knifflige Angelegenheit. Das Gute ist natürlich, dass sie das direkte Duell noch haben, aber auf gut Deutsch, also Bosna darf kein Spiel mehr gewinnen, sondern Bosna muss jetzt, also Westfalia muss das direkte Duell gewinnen, dann sind es noch 4 Punkte und dann darf Bosna aus den verbliebenen beiden Spielen noch einholen, bei zwei Westfalen-Siegen vorausgesetzt. Das ist bei der Häufigkeit, in der die Teams da patzen. Also Schari hat noch kein Spiel verloren und sind jetzt auch nicht so weit von Bosna weg. Das ist eigentlich ausgeschlossen, oder?
Ich glaube auch. Und auch Maurice Temme hat das schon gesagt am Freitag. Er hatte eine Niederlage von Bosna gegen Westfalia einberechnet. Aber auch danach meinte er, traut er jetzt Bosna nicht unbedingt zu, dass sie noch viele Punkte liegen lassen. Mhm. Das haben sie auch jetzt am Wochenende gezeigt, dass sie ja eben auch sehr, sehr stabil sind und haben, lass mich lügen, 7-2 gegen Nette gewonnen. Also auch sehr deutlich. Und da weiter ihre Ambitionen unterstrichen. Auch 20 Siege sind die meisten in der Liga mit Schari zusammen, ja. Was ich ziemlich beeindruckend finde.
Ja, ja.
Und deswegen ist das jetzt, auch wenn es noch, oder wenn es so schon recht unwahrscheinlich ist, ist das nächstes Wochenende auf jeden Fall Endspiel für Westfalia Dortmund im direkten Duell.
Ja, genau, das ist immer rechnerisch die letzte Chance. Und wenn du es jetzt mal so drehst, wenn sie von 25 Spielen 20 gewinnen, das heißt, du patzt ja quasi oder du gewinnst jedes fünfte Spiel nicht, sozusagen.
Ja.
Dass du dann jetzt in drei Spielen dreimal nicht gewinnst, ist ja halt einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Na klar, spielen da zum Saisonende nochmal ganz andere Dynamiken mit, dann ist es so unmittelbar, dass du dein Ziel erreichen kannst, ne? Und dann ist da nochmal mehr Druck bei und dann spielen die Nerven vielleicht nochmal eine größere Rolle, aber man kann es ja auch positiv drehen. Also in diesem sehr, sehr engen Aufstiegskampf, auf den wir fast die ganze Saison geschaut haben, ab dem Winter nochmal besonders nach den Transfers, die getätigt worden sind. Wenn du da zwei Spieltage vor Ende, beziehungsweise am drittletzten Spieltag schon dein erstes Ziel erreichen kannst, nämlich Zweiter zu werden.
Mhm.
Und Bosna war ja auch nie, also fand ich, war eigentlich Geld für keine der Mannschaften da, aber für Bosna besonders, die waren ja nie verbissen, dass wir irgendwie Erster werden müssen oder so, sondern die waren immer recht gelassen, was wir erreichen, erreichen wir, und wir wissen, dass das extrem schwierig ist und dass Konstellation eben so ist, ein Team steigt auf, eins wird Zweiter und hat dann über die Relegation noch die Chance, den Gang in die Bezirksliga zu schaffen, ein Team guckt halt in die Röhre, da waren sie recht gelassen. Wenn du dann dein eines, das erste Ziel erreichen kannst, das erste Positive, indem du Zweiter wirst und zumindest die Aufstiegsrelegation sicher hast, wenn du das dann am drittletzten Spieltag schon schaffen kannst, ist auch was Positives. Also damit hätten wir vielleicht nicht unbedingt gerechnet, finde ich, dass dieser Aufstiegskampf dann jetzt so seinen sehr geraden Weg gegangen ist.
Mhm.
Wir haben im Winter darüber gesprochen. Ich finde, alles hat angefangen mit diesem Wechsel von William Valenti, einem der besten Dortmunder Landesligaspieler, zu Schari, die sich noch weiter verstärkt haben. Westfalia Dortmund hat sich verstärkt mit einigen Topspielern. Sache Ivo Bosna ein bisschen punktueller. Aber spätestens da war klar, das sind drei Teams, die überragend sind, alle für die Kreisliga A, die in Teilen ja auch polarisieren, wenn wir auf Westfalia Dortmund schauen, und die spektakuläre Spieler holen, sprich, da bewegt sich was. Wir haben einen großen Fokus im Dortmund Amateurfußball auf dieses Aufstiegsrennen erlebt und werden es noch weiterhin erleben. Deswegen, dass es dann jetzt so geradlinig verläuft, finde ich, ist die Frage, findest du das überraschend? Weil es war ja auch, wenn mich nicht alles täuscht, im Winter auch schon so, Schari war Erster, Bosna war Zweiter, Westfalia war Dritter, und wir haben jetzt, meine ich, keine Wechsel gesehen auf diesen ersten drei Plätzen in der ganzen Rückrunde.
Nee,
ich weiß nicht, ob Westfalia zwischenzeitlich mal Zweiter war, als dieses abgebrochene Spiel zwischen Bosna und Özbekley, weil da zwischenzeitlich die Punkte einfach gefehlt haben, dass das Spiel bei Fußball.de eingetragen war. Aber wir haben keine Positionswechsel mehr gesehen, keine große Dynamik und so weiter.
Ja.
Also die ganz große Dramatik war dann jetzt eher auf die wenigen direkten Duelle beschränkt, hätte ich gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Am 20. Spieltag waren sie einmal nochmal Zweiter, also Westfalia. Aber auch nur für einen Spieltag, danach wieder Platz 3 und dann war alles wie gehabt. Finde ich auf jeden Fall auch, oder ich finde es überraschend, weil das war ja die Frage, glaube ich. Ich finde es überraschend, weil, ich will jetzt nicht wieder sagen Westfalia und so, da hat man, glaube ich, oft genug drüber geredet, was deren Ambitionen waren und was das für ein Verein ist und ne, wie die aufgestellt sind und so. Mhm. Aber ich hätte schon gedacht, dass sie nach der Hinrunde, die jetzt nicht nach deren Zufriedenheit war, mit vielen Niederlagen, die man, glaube ich, schon nicht mit einberechnet hat, auch, sag ich mal, aus neutraler Sicht oder als Zuschauer, hätte ich gedacht, dass sie sich dann jetzt aber fangen und in der Rückrunde zumindest die Spiele, die nicht gegen Bosna und Schari sind, sondern gegen alle anderen, dann auch gewinnen und zumindest jetzt vielleicht nicht überzeugend jede 7-0, aber irgendwie für sich entscheiden, weil dann doch die Qualität auch zu groß ist und da ist. Das war nicht der Fall und das finde ich schon überraschend, weil, glaube ich, oder finde ich auch innerhalb der Saison noch die Punktverluste überraschend kamen, weil sie halt die Punkte, die sie holen, finde ich sehr überzeugend holen. Also wenn man jetzt nochmal die Zahlen guckt, Gegen Tore haben wir gerade angesprochen. Die haben auch 99 Tore geschossen in 25 Spielen.
Ja,
was natürlich auch absurd ist. Und dabei trotzdem 8-mal nicht gewonnen. Also das sind schon krasse Zahlen. Das heißt, wenn sie gewinnen, dann gewinnen sie auch richtig deutlich. Und deswegen nochmal waren die Punktverluste umso erstaunlicher oder überraschender, finde ich jetzt gerade gegen die Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte. Und deswegen ist es für mich schon überraschend, dass das jetzt doch so eindeutig und geradlinig verlaufen ist.
Ich glaube, dass sich bei der Westfalia aber auch so vielleicht zur Mitte der Rückrunde so ein bisschen die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass man an ein, zwei Stellen irgendwie ein bisschen tätig werden muss in der neuen Saison. So vielleicht Dinge, die man nicht jetzt sofort reparieren kann. Maurice Temme hat so ein bisschen den Konkurrenzkampf schon angesprochen. Na, sie haben sich zwar verstärkt nochmal im Winter, aber offenbar war ihm der ein paar Stellen zu wenig. Das ist dann vielleicht auch was, was sich ein bisschen im Training mal niederschlägt, dass man das so beobachtet, dass da vielleicht der eine oder andere ein bisschen mehr Druck oder so braucht. Weiß ich nicht genau, wie sich das dann darstellt. Das hat er ja dann recht offen gesagt. Und haben jetzt auch schon ein paar Spieler von Schari geholt, woran, finde ich, schon deutlich wird. Ich glaube, 5 Stück gehen da den Weg. Oder vielleicht auch deutlich wird, dass man schon nochmal den Kader größer gestalten möchte. Was mich nur mal so ein bisschen wundert, ist, dass dann vorne ja so dieses, also es ist so ein bisschen nicht erklärlich, dass sie in manchen Spielen die entscheidenden Tore nicht machen, weil Justin Nice ist mit 25 Toren immer noch der zweitbeste Torjäger dieser Liga und jetzt auch gleichzeitig ja irgendwie nicht der Alleinunterhalter. Da gibt es noch Steven Josifov, der macht 11 Tore. Einige, die halt regelmäßig treffen, ne? Emre Chaki 8 Tore, Severi Lamka 8 Tore, Alain Michner 8 Tore. Das sind ja schon irgendwie viele Spieler. Klar, fällt da mal auch jemand aus. Jetzt haben sie Cedric Noack noch geholt im Winter, der, glaube ich, irgendwie mal in der Bezirksliga über 30 Tore geschossen hat, der noch ein junger Stürmer ist, der bei Concordia Wiemelhausen in der Oberliga spielen sollte. Das war ja sogar schon so ein Transfer, der das beheben sollte. Da bin ich mal gespannt, wie sie das dann angehen, also wie sie sich da dann, wenn der Kader für die neue Saison fertig ist, der dann wahrscheinlich wieder in der Kreisliga A spielen wird, wie sie da rangehen.
Auf jeden Fall.
Bin ich ein bisschen... Ja, kann ich nicht genau sagen, warum das dann, also diese so gute Offensive, also sie ist ja entweder überragend oder es fehlt dann etwas. Mhm. Und so, dass man da noch ja so ein bisschen mehr Konstanz reinbekommt und Balance, ist dann vielleicht ein Thema. Also das finde ich interessant und ist ja auch was dann so in der Form irgendwie dann seltener vorkommt, dass man da ja irgendwie schon überragend ist, aber irgendwie dann auch manchmal nicht so gut und dass der dann Punkte kostet. Ne?
Ja, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich finde es generell interessant, jetzt das mal zu sehen, mindestens ein Jahr wahrscheinlich, wo Westfalia nicht aufsteigt. Das war ja schon mehr oder weniger deren Ambition, auch zumindest auf jeden Fall jetzt in der Kreisliga A direkt auch durchzugehen. Und ich finde es aber, glaube ich, also auf jeden Fall mal interessant und ich glaube auch gut, dass sie das nicht direkt durchziehen, sondern einfach ein Jahr mal haben, wo sie nochmal sich ein bisschen anpassen können, ein bisschen mehr oder weniger einleben können und dann vermutlich in der nächsten Saison oder vielleicht in der nächsten Saison den Schritt machen. Du hebst den Finger.
Was? Ja, ich muss auch einfach mal eine Lanze brechen. Also es wird ja viel über Westfalia geredet und es wird viel diese Aussage, ich weiß gar nicht, wo sie herkommt, wer weiß, ob sie überhaupt stimmt, dass man bis zur Landesliga damit rechnet, kein Spiel zu verlieren. Das fällt dir jetzt natürlich brutal auf die Füße. Und du hast jetzt einige Spiele verloren, steigst nicht auf und so. Und in der Liga, wo auch der Zweite noch eine Restchance hat, aufzusteigen und sowas. Sprich, das ist jetzt schon ein Misserfolg dieses Jahr. Aber ich finde, wir haben jetzt, desto wahrscheinlicher der Nichtaufstieg wurde, desto vernünftiger wurden eigentlich auch die Aussagen. Also wir haben einen Maurice Temme, der in meinen Augen sportlich sehr fair mit Bosna und Schari umgeht, wo immer das gute Miteinander auch betont wird, werden kaum Giftpfeile und hergeschossen. Und ich sag mal so, da wechseln mal eben 5 Spieler von Schari auch zur Westfalia zur neuen Saison, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die 3, 4 bekanntesten Namen sind, ne? Oder die die meisten Tore schießen. Trotzdem läuft das sehr fair ab und ich finde die Westfalia auch sehr selbstkritisch eigentlich jetzt so momentan und alles, was ich gerade angesprochen habe, mehr Konkurrenzkampf, da braucht man braucht irgendwie im letzten Drittel nochmal so mehr Präzision, letzten Punch und so und das sind ja schon Dinge, wo du als Westfalia eigentlich sagst, ja, das ist ja unsere Aufgabe, das besser zu machen, das ist nicht höhere Gewalt, da ist niemand anderes an Schuld, sondern das ist dann jetzt halt die Aufgabe des Vereins, für mehr Konkurrenzkampf zu sorgen, Kader zusammenzustellen, der da mehr Präzision hat, der einfach die Probleme, die man selber ausmacht, halt angeht. So, und das finde ich erstmal sehr gut und ja, genau der richtige, bestmögliche Umgang mit diesem Misserfolg jetzt am Ende, gemessen an den eigenen Erwartungen. Und jetzt schon auf die neue Saison zu blicken und halt auch sich so ein bisschen einzugestehen, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Ne? Und nicht jetzt irgendwie was herbeizureden, dass ja, es ja irgendwie total möglich sei, dass Bosna irgendwie 3 Spiele verliert oder sowas und ne, die wie unter Druck setzt oder nervös macht. Also nach dem Motto, ne, dass jetzt so Zitate kommen, ja, wir schlagen die erstmal und dann, dann werden die auch nervös und dann holen wir sie noch so, so ein bisschen. Das passiert jetzt gerade nicht und das finde ich erstmal eigentlich ganz gut. Und ja, wenn sie da die richtigen Schlüsse rausziehen und die Temme-Brüder sind ja auch einfach immer noch, einfach an Maurice, ja auch erfahren im Fußball und haben höher gespielt und so. Das heißt, ist ja auch zuzutrauen, dass sie jetzt eben die richtigen Schlüsse daraus ziehen oder aus den richtigen Schlüssen, die sie gezogen haben, dann das richtige Handeln ableiten für die neue Saison.
Ja, ich finde es auch sehr in der Realität angekommen und das absolut positiv gemeint. Also kann ich mich dem nur anschließen, was du gesagt hast. Ja, irgendwie sehr sehr angenehm, das zu beobachten, finde ich. Ja, gerade ging es schon um die Planung für eine neue Saison. Da hat auch ein weiterer Verein, wahrscheinlich muss ich da ein bisschen anders orientieren als in den letzten Jahren, und zwar der TuS Holzen-Sommerenberg, dem jetzt nämlich nur noch ein einziger Punkt zur Bezirksliga fehlt. Am Wochenende das direkte Duell gegen den Tabellendritten, gegen VfL Hörde, ganz deutlich mit 4-0 für sich entschieden und damit einen ganz, ganz großen Schritt in Richtung Bezirksliga gemacht. Glaube ich auch, ja, so ein bisschen steht so ein bisschen das Wort endlich drüber nach den letzten Jahren und jetzt auch nach der Saison, wo es dann am letzten Wochenende gegen Sport von der Sölder Holz 1-2 verloren ging. Da dachte ich auch schon wieder,
da hätten sie ja sogar schon Meister werden können,
genau,
in dem Wochenende theoretisch, ne?
Genau, und da dachte ich auch schon wieder, jetzt werden sie doch irgendwie wieder Zweiter oder so, aber danach sieht es absolut nicht aus und wie gesagt, so ein bisschen endlich als Stichwort darüber.
Ja, wo letztes Jahr knapp Zweiter hinter dem TV Brechten, davor das Jahr Vierter, zwar in einem deutlichen Abstand, dann jetzt jahrelang oben dabei, haben sich ja auch vor der vergangenen Saison nochmal verstärkt, genau, davor waren sie auch schon mal Zweiter, sprich, wie du schon sagst, da steht das Wort endlich drüber, dieses Jahr sieht es dann einfach nach einem, schon wieder nach einem Durchmarsch aus, also waren jetzt sehr, sehr lange oben, der Vorsprung wurde immer größer, sprich, das ist dann am Ende auch sehr, sehr, sehr verdient, gerade wenn du dann einen der beiden noch verbliebenen Verfolger so deutlich schlägst. Ich gucke gerade mal durch, ich glaube, Holzen war jetzt seit dem 4. oder 5. Spieltag ja durchgängig Erster. Vorsprung wächst halt so kontinuierlich an, vielleicht mal wieder ein bisschen weniger, dann wieder mehr. Sprich, absolut verdient wird das am Ende sein, wenn sie es dann schaffen aufzusteigen. Auch, finde ich, schönes Zeichen, weil das auch eine Mannschaft ist, die natürlich einige gute Spieler hat, die sich immer sehr über Zusammenhalt definiert, über Identifikation, über Freundschaften in der Mannschaft und wo in diesem Zeitraum, den wir jetzt genannt haben, wo so oben mitspielen, eigentlich auch, glaube ich, niemand so richtig jemand woanders hingegangen ist, ne? So von den wichtigen Spielern. So, ich glaube, in der Kreisliga ist es ja schon so, dass du klar ein gutes Kollektiv brauchst, aber schon viel damit fällt, wie gut sind deine 3, 4 besten Spieler. Also in der A-Liga aufzusteigen ohne einen Raketenstürmer, der sehr viele Tore schießt, ist sehr, sehr schwierig so, ne? Da brauchst du so oftmals so 2, 3 klare Topspieler in der Offensive. Und das, klar, die sind natürlich auch maximal umworben, ne? Und dass du solche Leute dann hältst. Gut, Florian Kaiser, ne? Jemand, der eh eine große Identifikation hat, der ist diese Saison größtenteils verletzt war, dass der dann immer da ist. Dustin Pfeiffer, der so ein bisschen in die Rolle gerückt ist, von Kaiser, der auch schon einige Zeit da ist. Sprich, das spricht erstmal total für den Verein, dass sie das immer geschafft haben. Ich glaube, am Ende ist das dann auch so die Basis für den Lohn, die sie dann jetzt einstreichen, weil die Mannschaft ist einfach so gut, ja auch mit ein, zwei höherklassigen Spielern vor der letzten Saison schon verstärkt, dass wenn du immer da oben mitspielst und so zusammenbleibst und diese Arbeit quasi erledigst, immer wirst du halt ganz oben stehen und das wird am Ende dieser Saison so den Fall sein. Sie spielen jetzt am Sonntag in Wickede Wickede steht irgendwo im Tabellenmittelfeld, die sind Siebter. Da geht Holzen natürlich, ich meine, die haben jetzt doppelt so viele Punkte wie Wickede, als Favorit ins Spiel und mit einem Punkt, wie du schon gesagt hast, sind sie Meister. Ansonsten müssen sie ja entweder hoffen, dass am Sonntag der VfL Hörde und oder Blau-Weiß Altstädte Punkte lassen und dann, ja, wenn nicht, dann eben auf den nächsten Sonntag hoffen. Dann müssen sie aber auch liefern, weil am letzten Spieltag haben sie spielfrei. Also, wenn sie zweimal nervös sind in Wickede und danach zu Hause gegen Berghofen, müssten sie am 1. Juni dann den lieben Gott anbeten. Aber ja, ich glaube, das wird gut gehen.
So oder so ist Platz 2 ja schon sicher. Also das Aufstiegs-Playoff-Relegation, wie auch immer man das nennen möchte, das haben sie sich mit dem Sieg am Wochenende schon geholt. Und das ist ja, glaube ich, schon mal der erste Erfolg. Und ja, wie du sagst, ist, glaube ich, eine Belohnung für einmal richtig gute Arbeit und richtig gute Zusammenstellung. Auch nie ein Verein, wo es irgendwie große Turbulenzen oder so gibt oder auch mal ansatzweise irgendwas los ist. Glaube ich, auch das zahlt sich am Ende aus. Ja, und dann einfach auch richtig gute Qualität mit den Spielern, die sie haben. Dass sie so einen Ausfall von, wie von Florian Kaiser adäquat ersetzen können, auch richtig gut, spricht auch sehr für die Kaderplanung und für die Spieler insgesamt, die einfach immer Leistung zeigen oder so gut wie jedes Wochenende. Und ja, deswegen glaube ich auch, ist das am Ende äußerst verdient, wenn sie auch direkt hochgehen in die Bezirksliga.
Ja, wer glaubt, so holt sich den zweiten Platz? Ausgangslage ist ja so, dass Altstädte 2 Punkte mehr hat als der VfL Hörde. Ich würde sagen, wenn ich jetzt auf die letzten 3 Spiele gucke, das Spiel Altstädte bei Selimispor 2, die sind noch unten drin. Bei den Dortmunder Löwen 2, die sind noch unten drin. Und ich meine, genau, gegen den MSV Dortmund. Sprich, die spielen gegen 3 Teams von unten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die noch was liegen lassen, würde ich jetzt als relativ gering sehen. Zumindest geringer als beim VfL Hörde, die noch in Brambor spielen, die zu den besseren Mannschaften der Liga gehören. Genauso wie die Sportfreunde Söllerholzer am letzten Spieltag. Also dass der VfL, der ja auch das eine oder andere Mal deutlich verloren hat in der Rückrunde. Ne? Also wir sehen das 0-4 gegen Holzen. Davor in April gegen Körne verloren. Gegen Altstädte 1-4 verloren das direkte Duell. Und gegen den Hörder SC das Derby mit 0-7. Sprich, also ein bisschen ist die Rückrunde nicht ganz so stabil wie die Hinrunde. Da glaube ich schon, dass sehr viel jetzt für Altstädte spricht, dass sie das Punktepolster von 2 dann jetzt nicht noch in den letzten 3 Wochenenden verspielen.
Ja, glaube ich auch. Also auch die Tordifferenz spricht für Altstädte, sollte es da irgendwie Punktgleichheit zu einer Punktgleichheit kommen. Fast das doppelt so gute Torverhältnis, also plus 50, Vorverhältnis plus 26. Also auch das spricht für die Lüner Vertreter, oder? Kommt noch
aus Lünen? Ja, klar. Lüner.
Ja, das spricht für sie und deswegen glaube ich auch, dass sie sich den zweiten Platz holen, was ja dann eventuell für ein paar Kuriositäten noch für die B-Ligisten sorgen kann, wenn Altstädte aufsteigt, weil sie ja den Kreis wechseln in den Kreis Unna haben. Habe ich mit dem Kollegen Jürgen Schmeder letztens ein bisschen mal erklärt, mit Hilfe von Andreas Edelstein, dem Kreisvorsitzenden, kann man noch nachlesen auf n.de/dosport, was dann passiert, wenn Altstädte aufsteigt und dann aber den Kreis wechselt. Wir haben noch ein drittes Thema, falls du jetzt nichts mehr zu Holzen oder der Kreisliga A2 zu sagen hattest. Und zwar geht es ein bisschen weiter nach oben, die Ligen. Und das Thema ist ja schon länger aktiv, aber glaube ich jetzt in dieser Woche nochmal sehr brisant oder ist nochmal brisant hinzugekommen. Und zwar geht es um den BSV Schüren, der tief unten drin steckt im Abstiegskampf der Westfalenliga. Nur noch 1 Punkt Vorsprung hat vor den 3 Abstiegsplätzen, beziehungsweise vor dem ersten Abstiegsplatz, wo jetzt gerade noch der Lüner SV steht mit 28 Punkten. Schön hat 29 Punkte und da kommen auch in letzter Zeit ziemlich wenige dazu. Der letzte Sieg war gegen Brünninghausen im April, ein 4-0, aber davor dann auch schon im März gegen Solingen und dazwischen reichlich Niederlagen, viele hohe Niederlagen und unter anderem jetzt am Wochenende, lass mich nicht lügen, 0-3 im direkten Duell gegen Westfalia Herne, die auch noch unten drin standen, jetzt sich da ein gutes oder zumindest ein kleines Polster verschafft haben, wichtigen Sieg geholt haben. Und Schüren muss kämpfen. Warum? Was ist da los? Warum können sie die Punkte wieder nicht holen? Man kennt es ja aus den letzten Jahren eigentlich eher von Anfang der Saison, so bis Oktober lief es dann gut.
Genau. Sie kommen immer ganz gut rein, haben dann einen Hänger der zieht sie so ein bisschen durch die Rückrunde, dass sie irgendwie immer in Abschiedsgefahr sind, aber nie so richtig. Jetzt sind sie so richtig in Abschiedsgefahr und weder sind Personalprobleme ein Grund. Mit Lukas Hohmann fehlt der vielleicht wichtigste Defensivspieler jetzt schon seit einigen Wochen und auch der Kapitän, der natürlich eine echte Konstante ist. Ich glaube, erstmal sind die Alarmzeichen echt deutlich. Also sie haben 10 Punkte geholt in der Rückrunde. Jetzt könnte man denken, damit ist man irgendwie weit unten. Ich glaube, das sind sogar noch 4 Teams schlechter. Aber diese Punkte hat man geholt gegen, wie du schon sagtest, Soding. Die sind schon abgestiegen. Gegen Brünninghausen, wo die Mannschaft, wie wir alle wissen, seit dem Beginn des Spielerstreiks am Personal doch arg dezimiert ist, die, meine ich mit Soding, auch die schlechteste Mannschaft der Rückrunde sind. Dann hast du einen Punkt geholt gegen Mainzer zeigen, die auch, glaube ich, nur 8 Punkte oder so geholt haben in der Rückrunde. Und du hast Obersprockhöfe, die sind 6. oder 7. irgendwie so geschlagen. Das ist quasi das eine Ergebnis außer der Reihe. Sprich, du hast echt nur das aller Nötigste irgendwie gemacht und ja, jetzt 0-3 in Herne verloren, was ja wirklich ein Abstiegskracher war. Also gewinnst das Spiel, bist du fast schon wieder durch.
Ja.
Herne hatte vor dem Spiel auch 29 Punkte. Genauso wie, ja, oder ähnlich wie viele andere Teams. DSC Van Eyck hatte auch 29 Punkte vor dem Spieltag. Jetzt hat Van Eyck 32, Herne 32, Erntebrück 30 und Schüren steht mit 29 nur noch ein Punkt vor dem Lüner SV. Die wiederum, meine ich, die letzten 4 Spiele gewonnen haben, die haben sich ja als abgeschlagener, versicherer Absteiger im Winter einmal extrem verstärkt und trotz dann eher mäßigen Beginn jetzt dann noch so die Kurve gekriegt und der Trend spricht ganz klar gegen Schüren und ganz klar für den Lüner SV. Was natürlich so besonders problematisch ist, ist letztendlich das, was Trainer Sascha Rammel am Sonntag meinem Kollegen Christian Bentrup, der vor Ort war, in Herne gesagt hat, dass er mit der Einstellung gar nicht zufrieden war. Also er sagte, dass einigen Spielern, das ist wirklich besorgniserregend, bis zum geht nicht mehr, der Ernst der Lage nicht bewusst zu sein scheint. Und selbst wenn man vielleicht von der fußballerischen Qualität her nicht die bessere Mannschaft auf dem Platz ist oder sein kann, dann muss man eben alles reinwerfen, was der Abstiegskampf von dir abverlangt. Ne? Emotionen, Einsatzwille, Leidenschaft und all das hat er nicht gesehen. Und dann muss man sagen, wird es für den BSV jetzt natürlich ganz, ganz schwierig, weil dann das, was man, da kommen wir gleich wieder zu einer positiven Deutung, eigentlich als Faustpfand sehen kann, sie haben nur noch direkte Duelle. Also sie spielen jetzt, das wird natürlich ein Hammer, am Sonntag zu Hause gegen Van Eyck. Können Van Eyck natürlich damit einfach wieder einholen, sozusagen. Oder halt, wenn Van Eyck gewinnt, dann wird es für Schön noch bedrohlicher, müssen sie direkt nach Lüden schauen, was die machen. Plus Van Eyck ist dann halt bei noch 6 vergebenen Punkten 6 weg, dann sind die schon mal raus. Dann spielt Schön gegen Erntebrück, die gerade einen Punkt mehr haben. Und dann gegen den Vorletzten, gegen Holimburg, die bei 7 Punkten Rückstand aufs rettende Ufer nur noch eine theoretische Resthoffnung haben. Aber diesen Spielen gegen Van Eyck und Erntebrück, da kann natürlich so der fehlende Wille, die fehlende Leidenschaft ganz, ganz schwierig werden, wenn du halt einen Gegner hast, der das auch noch zeigen muss wegen des Abschießkampfs. Ne? Und dann kann es natürlich auch einfach mal fast schon so sein, dass du, das ganz doof läuft, das Spiel gegen Hohenlimburg, wo du dann vielleicht einen Gegner hast, gut, der vielleicht abgestiegen ist, wo ein paar Prozent fehlen, dass das Spiel vielleicht fast schon nicht mehr relevant ist.
Ja. Also
wenn du jetzt, wenn Lünen weiter so spielt wie bisher und Van Eyck und Erntebrück die Duelle gegen Schüren gewinnen. Und wenn wir jetzt nach Lünen schauen, die spielen gegen Obersprockhövel, gegen Soding, gegen Horsthausen. Also Horsthausen ist Dritter, ist natürlich ein Top-Team. Obersprockhövel, oberes Mittelfeld, Soding Letzter. Ich würde es nicht ausschließen, dass Lünen von 9 zu vergebenen Punkten 6 oder 7 halt holt.
Kann auf jeden Fall sein. Was Schüren natürlich Mut machen kann, ist das, was du gerade gesagt hast, dass sie die Punkte, die sie geholt haben, auch gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte vorwiegend geholt haben. Dagegen spricht natürlich jetzt das letzte Wochenende gegen Westfalia Herne, wo dann gar nichts lief, 0-3, mehr oder weniger chancenlos. Das darf natürlich jetzt nicht, sag ich mal, der Maßstab sein oder das, woran sich die Jungs von Schüren und alle Beteiligten hauptsächlich erinnern, sondern wenn sie das schaffen wollen, wovon ich ausgehe, dann sollten sie sich daran erinnern, gegen wen die Punkte bisher geholt wurden. Und dann sind es absolute, eigentlich Pflichtsiege, vor allem jetzt gegen Van Eyck und Erntebrück, wie du gesagt hast. Ich bin gespannt, wie Schüren da rauskommt, ob sie da rauskommen, weil die Lage ist extrem bedrohlich und das schon seit einigen Wochen. Und ich hatte auch das Gefühl, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so tief oder so nah an Schüren dran oder so, aber ich hatte das Gefühl, es ist da generell ein bisschen zu spät gesehen worden, dass es wirklich nochmal richtig ernst werden kann. Mhm. Vor allem das 4-0 gegen Brüninghausen war dann so, wo dann so ein bisschen als...
Da standen sie, meine ich, auch schon ganz schön unter Druck. Ich glaube, das war auch so ein Spiel, wo man sagte, das müssen sie jetzt aber mal ziehen. Das war am 24. Spieltag.
Genau, und das haben sie gezogen. Ja. Aber dann hatte ich das Gefühl, damit wäre es für alle gegessen. Und dann waren sie durch, aber das war nicht der Fall, weil ich glaube, ich weiß nicht genau, wie viele Punkte da dann Abstand waren, aber das können nicht viele gewesen sein. Deswegen hätte man da vielleicht ein bisschen früher schon die Zügel anziehen müssen, kann ich aber nur von außen spekulieren. Und deswegen, wie gesagt, bin ich sehr gespannt, wie das jetzt die letzten 3 Wochen, wenn die dritte noch relevant ist gegen Hohenlimburg, wie es dann am Ende ausgeht.
Ja, auf jeden Fall, klar, das sind eine Waage, ist also ein bisschen der Lüner SV, ne? Also ohne, ohne die Aufholjagd der Lüner, wo ja jetzt auch mit Giovanni Scatarella und Reza Hasani zwei bisherige Dortmunder, die bis Februar beim FC Brünninghausen waren, in Verantwortung stehen. Und die hätte es halt ein anderes Bild gegeben. Dann hätte es einfach drei Mannschaften gegeben, die jetzt quasi nochmal einen Ticken schlechter sind als die, die da drüber sind. Aber ja, es bleibt spannend. Und jetzt ist bei den Schüren das Problembewusstsein natürlich auch da. Ich habe das auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, auch wenn Sascha Rammel das eigentlich immer klar formuliert hat und auch zwar immer mal wieder in seiner Mannschaft auch ein Alibi gegeben hat und hier und da auch mal die schützende Hand drauf gehalten hat, wenn es Umstände gab, die ja einfach Punkten oder eine gute Leistung erschwert haben, sei es Personal oder Witterungsbedingungen oder der Untergrund. Kann mich zumindest daran erinnern, dass da ein, zwei Mal seine Mannschaft auch so ein bisschen so eine Schusslinie genommen hat, aber er hat schon auch immer betont, dass die Saison jetzt irgendwie nicht durch ist. Klar kann es aber sein, dass ich beim einen oder anderen vielleicht so ein bisschen dann einspielt, wenn man ein, zwei Jahre lang gerade in der Rückrunde so in der Nähe der Abstiegsplätze war, aber nie so richtig im Abstiegskampf drin war, sodass man wirklich unter Druck stand, sondern eher so war, man darf jetzt das nicht noch völlig verbocken, dass sich so eine gewisse Sicherheit breit macht. Ne? Jetzt ist aber so, also mir nicht schrillen dann die Alarmglocken, ich habe mit Peter Seifert heute gesprochen, wir nehmen hier am Montag auf, er ist der Vorsitzende vom BSV und der hat ganz klar gesagt, es gibt im kleinen Kreis eine Aufarbeitung der jüngsten Ergebnisse am Dienstagabend. Mit dabei sind er, Trainer Sascha Rammel und Kapitän Lukas Hohmann. Er hat jetzt nicht gesagt, ob noch jemand dabei ist oder ob nur die drei. Und klang so, als wolle Seifert Antworten haben, warum man zum Beispiel gegen Sprockhövel, gegen den designierten Aufsteiger, die Woche davor ordentlich spielt und dann 2-4 verliert und dann gegen Herne so eine Vorstellung abliefert. Mhm. Er hat gesagt, dass, Zitat, einige Spieler richtig schlecht waren und dass es ein bisschen rätselhaft ist. Und er hat auch nicht ausgeschlossen, dass es kurz vor Saisonende nochmal einen Trainerwechsel gibt. Also ich glaube, man kann es so sagen, wahrscheinlich wird Sascha Rammel auch nach der Sitzung am Dienstagabend noch Trainer sein, aber dass man nochmal was probiert und diesen berühmt-berüchtigten Impuls nochmal setzt mit jemand anderen an der Seitenlinie, sei es jetzt für als Feuerwehrmann für 2-3 Spieltage oder ein Vorgriff auf die nächste Saison. Über die nächste Saison hat man, das sagte mir Peter Seifert auch, mit Sascha Rammel sich noch nicht quasi detailliert auseinandergesetzt, sondern das stellt man gerade hinten an die aktuelle sportliche Lage. Ist nie auszuschließen, dass dann auch was passiert. Das kann man so sagen. Auch wenn, das gehört dann zur Wahrheit auch dazu, es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass der BSV da diese Woche etwas macht.
Ja, was genau bei dem Krisengespräch herauskommt, das werden wir erfahren, das werdet ihr erfahren auf n.de/dosport. Wahrscheinlich habt ihr die Folge dann schon gehört und wir hängen schon massiv hinterher, aber wer weiß, vielleicht passiert auch nichts und dann ist alles wie gehabt. Und
wir werden sicherlich mal nachfragen, wenn man am Dienstagabend das spricht. Irgendwann im Laufe des Mittwochs werden wir sicherlich einmal an der Schürener Straße nachhören.
Und ansonsten bleiben wir gespannt, wie in der Kreisliga, ob die Entscheidungen fallen am nächsten Wochenende und wie es dann beim BSV Schüren weitergeht und natürlich auch in allen anderen Ligen, wie da das Saisonende noch vonstatten geht. Timo, ich danke dir. Hat Spaß gemacht für deine Expertise.
Schön, dass du hier warst, Linus.
Ja, sehr gerne. Ich komme immer wieder gerne. Nächste Woche bin ich, glaube ich, nicht da. Da muss man auf mich verzichten.
So gerne kommst du also.
Genau. Ab und zu nur wenn es mir passt. Alles klar. Ich danke dir fürs Dasein. Danke euch fürs Zuhören. Und sag dann bis zum nächsten Mal. Die vierte Halbzeit kommt nächste Woche auf jeden Fall wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.